请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Montag, dem 10. August 2026 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. In Leben in Taiwan führt Chiang Ning Postel-Heutz ein Gespräch mit Tarek Al-Bacher über Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Taipei und Tokio, Wohnraum, Lebenshaltungskosten und Arbeits- und Vergnügungskultur betreffend. Anschließend folgt ein Bericht über Chinas neue Ein- und Ausreisebestimmungen, die Mitte September in Kraft treten werden. Nun zuerst die Nachrichten.
Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Der Premierminister von St. Vincent und die Grenadinen wird Taiwan besuchen. Taiwan konkretisiert Fortschritte bei der Hellscape-Drohnenstrategie. Und Außenministerium untersucht Vorwürfe von Mobbing am Arbeitsplatz gegen Gesandten in Genf und nun die Meldungen im Einzelnen. Goodwin Friday, der Premierminister von St. Vincent und die Grenadinen, einem Verbündeten Taiwans in der Karibik, wird am Dienstag Taiwan besuchen. Anlass ist das 45-jährige Bestehen der diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern. 45 Jahre sind ein wichtiger Meilenstein, aber bei diesem Besuch geht es auch darum, nach vorne zu blicken, wurde Friday in einer Pressemitteilung des Büros des Premierministers zitiert. Wir schätzen die Freundschaft, die sich zwischen unseren beiden Ländern entwickelt hat. Nun haben wir die Möglichkeit, auf dieser Grundlage aufzubauen und dadurch größere Chancen für unsere Bevölkerung zu schaffen und die Entwicklung von St. Vincent und die Grenadinen zu unterstützen, sagte er. St. Vincent und die Grenadinen nahmen am 15. August 1981 mit der Republik China Taiwan diplomatische Beziehungen auf. Es gab Befürchtungen, dass der langjährige Verbündete seine diplomatischen Anerkennung Taiwans ändern könnte, nachdem Fridays New Democratic Party bei den Parlamentswahlen im vergangenen November 14 der 15 Sitze gewonnen hatte. Damit endete die 24-jährige Amtszeit des früheren Premierministers Ralph Gonsalves. Die NDP hatte zuvor vorgeschlagen, die diplomatische Anerkennung von Taipei auf Peking zu verlagern. Friday äußerte sich jedoch während des Wahlkampfs 2025 öffentlich nicht zu diesem Thema. Seit seinem Amtsantritt als Premierminister hat Friday wiederholt bekräftigt, dass seine Regierung die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan aufrechterhalten werde. Der Besuch, der voraussichtlich bis Sonntag dauern wird, ist sein erster Taiwan-Besuch seit seinem Amtsantritt. Während des Aufenthalts der Delegation in Taiwan wird Friday mit Präsident Lai Ching-te zusammentreffen. Das taiwanische Verteidigungsministerium erklärt am Mittwoch, dass das Land die Drohnenproduktion ausweitet, um ein Abschreckungsnetzwerk nach dem sogenannten Hellscape-Prinzip aufzubauen. Das berichtete die New York Times. Taiwan habe seine Anstrengungen nach der Analyse des Krieges in der Ukraine beschleunigt. Dort werden Drohnen sowohl zur Aufklärung als auch zum Angriff auf hochwertige Ziele eingesetzt. Dem Außenministerium zufolge haben die Entwicklung von Drohnen und Drohnenabwehrsystemen im Inland in den vergangenen 2 Jahren deutliche Fortschritte gemacht. Die Regierung strebt an, Taiwan zu einem bedeutenden Zentrum der Drohnenproduktion zu machen und bis 2030 monatlich 100.000 Drohnen herzustellen. Außerdem hat sie ein Sonderbudget von 210 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 5,5 Milliarden Euro, über 5 Jahre vorgeschlagen. Damit sollen unter anderem 1.446 Drohnen zur Überwachung der Küste, 208.000 Angriffsdrohnen für den Einsatz an der Küste sowie 1.320 kleine unbemannte Angriffsboote beschaffen werden, wie die taiwanische Zeitung United Daily News berichtet. Zwar unterstützen alle politischen Parteien den Ausbau der Drohnenproduktion, sind sich jedoch über die Höhe der Ausgaben und das Beschaffungsverfahren uneinig. Der Vorschlag der Demokratischen Fortschrittspartei wird von der Kuomintang und der Taiwan People's Party kritisiert, die eigene Vorschläge vorgelegt haben. Das taiwanische Unternehmen Thunder Tiger und das US-Unternehmen Shield AI testeten im Juli 2 unbemannte Überwasserschiffe zur Aufklärung feindlicher Schiffe. Der Vorsitzende von Thunder Tiger, Chen Guanru, forderte die Regierung auf, einen Konsens zu erzielen, damit die Produktion und die Kooperationen weiter ausgebaut werden können. Taiwans Außenministerium hat eine Untersuchung gegen seinen ranghöchsten Vertreter in Genf, Greg Lee, eingeleitet. Hintergrund ist eine von mehreren seiner Mitarbeitern eingereichte Beschwerde, in der ihm Mobbing am Arbeitsplatz und weiteres Fehlverhalten vorgeworfen werden. Das Außenministerium erklärte gegenüber CNA in einer am Sonntag veröffentlichten Stellungnahme, es habe die Beschwerde gegen Lee erhalten und eine Sonderkommission eingerichtet. Diese bestehe überwiegend aus Personen außerhalb des Ministeriums und solle die Vorwürfe untersuchen. Die Stellungnahme des Außenministeriums erfolgte, nachdem mehrere taiwanische Nachrichtenmedien am Wochenende eine ähnliche Beschwerde gegen Lee erhalten und über den Fall berichtet hatten. Die 134-seitige Beschwerde, die von allen betroffenen Kollegen unterzeichnet wurde, führt 7 Kategorien mutmaßlich schwerwiegenden Fehlverhaltens von Lee auf. Den Berichten zufolge, die sich auf die Beschwerde berufen, wird Lee unter anderem Mobbing am Arbeitsplatz, inkompetente Führung sowie die Nutzung öffentlicher Mittel für private Zwecke vorgeworfen. Taiwans Außenministerium teilte in einer Pressemitteilung vom Samstag mit, dass der Premierminister von Eswatini, Russell Dlamini, seinen Besuch in Taiwan beendet hat. Es war sein 2. Besuch in Taiwan seit seinem Amtsantritt im November 2023. Das Außenministerium erklärte, Dlamini habe wiederholt die engen diplomatischen Beziehungen zwischen Taiwan und Eswatini bekräftigt und betont, dass sein Land der langjährigen Freundschaft mit Taiwan große Bedeutung beimisst. Zudem kündigte er an, dass Eswatini aktiv nach weiteren Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit mit Taiwan suchen werde. Das Außenministerium erklärte, dass Dlamini am 4. August am Ketagalan Forum 2026 Indo-Pacific Security Dialogue teilgenommen hatte. Dort hielt er im Namen des Königs von Eswatini eine Grundsatzrede. Während seines Besuches traf Dlamini außerdem mit Präsident Lai Ching-te zusammen. Außenminister Lin Jialong richtete zu seinen Ehren zudem ein Bankett aus. Außenminister Lin Jialong erklärte, dass die taiwanische Bevölkerung Japan nach dem Erdbeben vom 28. Juli in der Präfektur Kumamoto mehr als 200 Millionen Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 5,4 Millionen Euro, gespendet habe. Laut einer Pressemitteilung des Außenministeriums vom Samstag, dem 8. August, machte Lin die Angaben bei einem Treffen mit einer Delegation des Japan Forum for Strategic Studies und der Formosa Republican Association. Zu der Delegation gehörten ehemalige japanische Minister sowie amtierende Abgeordnete. Lin sagte, die taiwanische Gesellschaft verfolge die Wiederaufbaubemühungen in der Katastrophenregion aufmerksam. Nach dem Erdbeben habe das Außenministerium ein eigenes Spendenkonto eingerichtet. Bislang seien dort mehr als 15.000 Einzelspenden mit einem Gesamtwert von über 200 Millionen Taiwan-Dollar eingegangen. Beiträge von Unternehmen wie TSMC seien darin nicht enthalten. Laut Lin zeigen die Spenden die tiefe Freundschaft zwischen Taiwan und Japan. Und damit kommen wir zur Börse. Die Aktien in Taiwan legten am Montag um mehr als 700 Punkte zu. Händler führten den kräftigen Anstieg auf eine Rallye an den US-Börsen zurück, nachdem schwächer als erwartete Arbeitsmarktdaten die Sorgen über eine mögliche Zinserhöhung durch die US-Notenbank Federal Reserve verringert hatten. So schloss der TAIX heute 702,85 Punkte oder 1,59% im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 44.928,76 Punkten. Das Handelsvolumen lag am heutigen Montag bei gut 847 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 22,7 Milliarden Euro. Und zum Abschluss der Wetterbericht. Der Taifun Dolphin hat Taiwan zwar hinter sich gelassen, allerdings haben Südwestwinde, die auch in den kommenden Tagen weiterhin starke Regenfälle über Zentral- und Südtaiwan bringen sollen, im Süden Taiwans für starke Bewölkung und teilweise heftige Niederschläge gesorgt. In Zentral- und Nordtaiwan war es überwiegend heiter bis wolkig und trocken. Erst im Laufe des Nachmittags und Abends kam es zu gelegentlichen Hitzegewittern. Die Höchsttemperaturen erreichten im Norden 32 bis 36 Grad, in Zentral-Taiwan 34 bis 35 Grad und in Süd-Taiwan 32 bis 33 Grad. Und nun die Vorhersage für morgen Dienstag, den 11. August 2026. In Nord- und Zentral-Taiwan ist es heiter bis wolkig und überwiegend trocken mit gelegentlichen Hitzegewittern am Nachmittag. In Süd-Taiwan hält die starke Bewölkung und der Regen weiterhin an. Die Höchsttemperaturen erreichen im Norden 33 bis 35 Grad, in Zentral-Taiwan 35 Grad und in Süd-Taiwan 32 bis 34 Grad. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Montag, den 10. August 2026.
Nun folgt Leben in Taiwan.
Willkommen zu einer neuen Folge von Leben in Taiwan. Mein Name ist Shangling Postel Holz. Heute schauen wir mit Lehrer Tariq Al-Bacher auf die ganz praktischen Seiten des Lebens in Tokio und in Taipeh. Wie gestaltet sich der Wohnraum? Was sind die Lebenshaltungskosten? Und wie organisiert sich Arbeits- und Vergnügungskultur?
Gehen wir mal in das Wohnen. Mhm. Also, das heißt, in Tokio wohnt man auch viel allein und weniger in Familienstrukturen.
Studenten in der Regel leben noch daheim, zumindest die lokalen Studenten, die ich kenne, aus also Kostengründen. Es ist, das ist schwer zu vergleichen. Also die Leute, die ich kennengelernt habe, leben in der Regel während des Studiums noch daheim, um eben Kosten zu sparen, sind aber auch zeitgleich oftmals von zu Hause weg, weil sie eben in das Ballungsgebiet Tokio gezogen sind. Also das heißt, es gibt viele Leute, die aus Saitama kommen und Umgebung, die dann halt nach Tokio gezogen sind, um dort zu studieren, weil dort eigentlich alles stattfindet. Und die sind dann immer alleine. Also man hat schon beides gehabt. Wenn ich das jetzt mal über den Daumen peilen kann, würde ich sagen, von 10 Leuten haben 8 Leute alleine gelebt unter den Studenten. Und es ist zumindest von dem, was ich weiß, so, dass wenn man dann raus aus dem Studium geht, dass viele, viele Menschen auch alleine wohnen. Also die Standardgröße für ein Apartment in Tokio ist nun mal sehr klein.
Wie viel ist das? Weißt du das?
Das weiß ich nicht. Also ich habe auf 14 Quadratmetern gelebt und das war schon, glaube ich, Standard. Also ich habe viele Freunde in Japan, die leben alle alleine und die haben alle winzige Wohnungen. Ich glaube auch, dass der Gros der Wohnungen, die gebaut werden, eben dafür drauf ausgelegt sind, dass Menschen alleine leben. Wenn man zusammenlebt, dann in der Regel außerhalb von Tokio. Wenn man dann in die äußeren Regionen geht, da wird es auch günstiger.
Wie sind die Mietpreise im Vergleich? Hättest du da Zahlen für uns?
Ja, also ich kann nur auch da wieder rekurrieren auf Freunde, die ich habe, sowohl in Taiwan als auch in Tokio. In Tokio bezahlt man, um vernünftig alleine zu leben, ich würde sagen zwischen 80 bis 120.000 Yen. Ich denke mal so zwischen 500 bis 900 Euro. Dann kriegt man so eine 15 bis 20 Quadratmeter Wohnung, in der man ganz okay alleine leben kann. Wenn man dann in die Randgebiete geht, wird es deutlich günstiger. Und es ist tatsächlich so, dass wenn man eine größere Wohnung nimmt, dass es dann proportional günstiger wird. Was auch dafür spricht, dass in der Regel die höchste Nachfrage dort ist, wo Leute alleine leben. In Taiwan bezahlen Leute, die ich kenne, Freunde von mir leben auf ungefähr 35 Quadratmeter und bezahlen so 27.000 NT. Mhm. Also ich glaube, das nimmt sich nicht so viel.
Auch so 700, 800
genau.
Euro, ne?
Ja.
In Taipei?
In Taipei.
Stadt.
Mhm. Genau. Und dann habe ich auch Freunde, die in Neu-Taipei leben, die bezahlen dann auch noch ein bisschen weniger. Ich glaube, die bezahlen so 21.000.
Mhm. Und leben die im Neubau oder eher im Altbau?
Nee, das sind schon relativ modernere Wohnungen, klein. Ich würde es vielleicht sagen, so 10, 15 Jahre alt. Also ist jetzt nicht das, was wir und die typischen taiwanischen Blechbauten, das jetzt nicht. Aber jetzt auch nicht top-notch, also super modern.
Mhm. Und wenn wir alles mal zusammenfassen, die Lebensunterhaltungskosten Taipei und Tokio, wo ist es teurer zu leben?
Also ein Riesenfaktor sind die öffentlichen Verkehrsmittel. Die sind in Tokio unglaublich teuer im Vergleich zu Taipei. Also in Tokio bezahlt man für jede Fahrt gefühlt einen Euro ungefähr. Das Problem ist, in Tokio ist es so, dass es viele verschiedene Bahnunternehmen gibt. Das heißt, es kann sein, dass man 2 Stationen fährt und 2 Tickets ziehen muss. Und das summiert sich definitiv. Also da ist Taipei ein Segen gegen. Das ist auf jeden Fall ein großer Faktor. Essen gehen draußen, würde ich sagen, ist Taipei in der Regel günstiger, aber nicht viel günstiger. Da ist auch Tokio relativ günstig. Wobei man sagen muss, in Tokio gibt es sehr viele, ich glaube, es ist einer der größten, also einer der Städte mit den meisten High-End-Restaurants. Das heißt, nach oben hin gibt es eine riesen Auswahl. Ich weiß jetzt nicht genau, wie Taiwan da im Vergleich steht. Es gibt zwar einiges. Aber in Taiwan hat man im Bereich zwischen 100 bis 200 NTD wirklich eine fast schon schier unendliche Anzahl. Und in Tokio sind die günstigen Fastfood-Ketten gleich teuer, aber in der Regel würde ich sagen, kann man mit so 30, 40 bis 50% höheren Kosten rechnen für das Essen. Und Unterkunft, wenn man, glaube ich, wirklich gleich gut leben möchte, ist Tokio deutlich teurer. Also wenn wir jetzt von den gleichen Quadratmeterzahlen reden, ähnliche Lagen, also in einer ähnlichen Lage zu sein, dann ist Tokio schon auch, würde ich sagen, vielleicht so 30-40% teurer.
Weißt du, hast du einen Überblick über die Gehälter?
Eigentlich schon, ja. Also Akademikerfreunde von mir, die in Taiwan arbeiten, die ich jetzt kenne, die verdienen um die 55.000 bis 60.000 NTD. Und in Tokio sind die Gehälter sehr, sehr gering, vor allem als ja Jobstarter sozusagen. Die werden dann relativ schnell, gehen die hoch. Aber Freunde von mir verdienen ungefähr 250.000 Yen, was wirklich relativ wenig ist. Ich muss da wieder kurz die Umrechnung machen. Ich glaube, 55.000 bis 60.000 NTD sind so 1.800 Euro und 250.000 Yen sind so 1.500 Euro, also so marginal weniger, dafür, dass Lebenshaltungskosten doch schon höher sind. Also genau. Ich kenne aber auch da wieder, in Tokio gibt es nach oben hin wirklich fast keine Grenzen, auch was das Gehalt angeht. Da gibt es, die Sprünge sind dann relativ schnell, dass man doch dann so 300, 400 beziehungsweise 500.000 Yen verdienen kann. Das gibt schon.
Die Arbeitsmentalität der Japaner ist ja weltweit sehr bekannt.
Berühmt-berüchtigt,
ja. Sehr berühmt-berüchtigt, aber auch gefürchtet irgendwie. Ist schon irgendwie gruselig.
Definitiv.
Kannst du das bestätigen? Hast du das miterleben dürfen?
Also ich habe wirklich viele japanische Freunde und es ist wirklich verrückt. Also was ich mitgekriegt habe, ist, dass, ja, wo fange ich an? Also es ist tatsächlich so, was ich mitbekommen habe, dass in der Regel Urlaubstage sehr selten genommen werden, weil die Mentalität vorherrscht, dass wenn du krank bist, muss irgendjemand anders deine Arbeit übernehmen. Und man möchte eben der Gesellschaft bzw. der Firma eben nicht zur Last fallen. Das heißt, es ist schon so, dass oftmals zwei Japaner Urlaubstage haben, auch ähnlich wenig wie in Taiwan, also nehmen sich die Länder jetzt nicht viel, aber dass die Japaner oftmals diese Urlaubstage nicht wahrnehmen. Die Arbeitszeiten sind absolut horrend. Es gibt das langsam, aber sicher verändert sich die Gesellschaft gefühlt. Aber es ist ganz klar, dass man so zwischen, also vor 19 Uhr natürlich nicht nach Hause kommt. Und was in Japan gang und gäbe ist, sind zwei Dinge. Die erste Sache heißt Nomikai. Nomikai ist, man trifft sich, um zu trinken. Ganz oft ist es so, dass man von der Firma dazu, ja nicht gezwungen, soweit nicht, aber man hat schon einen gewissen gesellschaftlichen Druck, um eben zu den Nomikais mitzugehen. Das bedeutet, nach der Arbeit gehen die Leute noch in ein Izakaya, die Bar, von der ich eben gesprochen habe. Und dort wird halt mit dem Chef zusammen gesessen, getrunken und so weiter. In der Regel oftmals gerne bis 22, 23 Uhr. Und dann wird geschlafen und am nächsten Morgen geht's weiter im Mäuserad. Und die zweite Sache ist, dass man in der Regel nicht vor dem Chef die Firma verlassen sollte. Das heißt, Leute warten, bis der Chef geht. Und wenn der Chef gerade sehr viel zu tun hat, ist es so, dass Japaner auch deutlich Überstunden machen. Also die Idee von Überstunden in Japan ist ganz anders. Also das kenne ich aus Europa so nicht und aus Deutschland nicht. Da ist eine Überstunde und dann hat man ein gewisses Recht auf irgendetwas. In Japan ist es gang und gäbe, dass Überstunden gesellschaftlich Standard sind. Unbezahlt manchmal bezahlt. Nichtsdestotrotz kann es sein, dass man regelmäßig Überstunden schieben muss, ohne dafür belohnt zu werden. Ganz klassisch. Und das ist natürlich horrend.
Dann wundert es mich auch nicht, dass man so alleine bleibt.
Ja,
ich meine, wo ist dann die Zeit für das Soziale, aber auch für die persönliche Weiterentwicklung?
Definitiv. Man ist es, ja, rein numerisch gesehen, wo soll man eine Person kennenlernen, mit der man sein Leben verbringen will, wenn man tagtäglich sehr viel arbeitet. Aber man muss sagen, so langsam aber sicher wandelt sich so ein bisschen die Gesellschaft, die ist noch in den anfänglichen Schritten. Aber zumindest, was meine Freunde mir mitteilen, ist, dass dann kleiner Wandel schon irgendwie ja angedacht ist.
In der nächsten Folge wird es persönlicher. In welcher Stadt würde Tarik ein Kind großziehen wollen? Welche Stadt ist familienfreundlicher? Und was würde er einem Freund raten?
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt Taiwan Monitor. Weil es keine klar festgelegten gesetzlichen Voraussetzungen und keine eindeutigen gesetzlichen Bestimmungen gibt, wird das Recht der Menschen auf Ein- und Ausreise beeinträchtigt. Genau das ist der Grund, warum diese Regelungen in der Bevölkerung Besorgnis auslösen. Wir möchten erneut betonen, dass Festland China in den vergangenen Jahren seine Gesetze im Bereich der nationalen Sicherheit, einschließlich der Bestimmungen zur Ein- und Ausreise, fortlaufend revidiert hat. Dadurch steigen die Risiken für unsere Bürger, die nach China reisen. So der Vorsitzende von Taiwans Festlandkommission, Chiu Chui-cheng, am vergangenen Mittwoch vor einer Sitzung des Parlaments. Er sagte dies anlässlich neuer, von China angekündigter Ein- und Ausreisebestimmungen. Nach Angaben der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua wurden die Bestimmungen über Ein- und Ausreise am 31. Juli veröffentlicht und werden am 15. September dieses Jahres in Kraft treten. Artikel 4 der Bestimmungen erlaubt es den Behörden, chinesischen Staatsbürgern, die sich im Ausland an illegalen oder kriminellen Handlungen beteiligt haben, die als schädlich für Chinas nationale Sicherheit und Interessen angesehen werden, nach ihrer Rückkehr die Ausreise für 6 Monate bis zu 3 Jahren zu untersagen. Derselbe Artikel erlaubt es den Behörden außerdem, chinesischen Staatsbürgern wegen Verstößen gegen Exportkontrollvorschriften oder Technologieimport- und Exportbestimmungen oder Personen, die Chinas industrielle oder technologische Sicherheit gefährden könnten, die Ausreise zu verbieten, ohne die Dauer solcher Beschränkungen festzulegen. Die Bestimmungen legen nicht ausdrücklich fest, wie die neuen Ausreiseverbote auf Taiwanerinnen und Taiwaner angewendet werden sollen, die China besuchen. Taiwaner werden weder als chinesische Staatsbürger noch als Ausländer eingestuft. Peking vertritt jedoch seit langem die Auffassung, dass Taiwanerinnen und Taiwaner chinesische Staatsbürger mit Wohnsitz in der Region Taiwan seien und keine ausländischen Staatsangehörigen. Der Vorsitzende von Taiwans Festlandkommission sagte, Taiwanerinnen und Taiwaner sollten vor einer Reise nach China die Situation genau beurteilen und sich der möglichen Risiken vollständig bewusst sein. Wu Shiqi, Assistenzprofessor am Zentrum für Allgemeinbildung an der Taipei-Universität für Meerestechnik, erklärte, dass chinesische Staatsbürger bei Auslandsreisen schon seit langem in gewissem Umfang einer administrativen Kontrolle unterliegen. Sie müssten bei der für ihren Wohnsitz zuständigen Behörde für öffentliche Sicherheit einen Antrag stellen. Der entscheidende Unterschied der neuen Bestimmungen liege jedoch darin, dass die Beschränkungen für Auslandsreise nun in einen gesetzlichen Rahmen gefasst werden. Einschränkungen der persönlichen Freiheit, die bislang überwiegend auf administrativen Maßnahmen beruhten, würden nun gesetzlich festgeschrieben. Dadurch würden der Regierung formell weitreichende Befugnisse eingeräumt, Bürgern im Rahmen des Gesetzes die Ausreise zu untersagen. Diese Veränderungen erregten Aufmerksamkeit, so Professor Wu. Weil die Ausreise nun durch gesetzliche Bestimmungen eingeschränkt oder untersagt wird. Früher wurde die Ausreise der Bevölkerung durch administrative Maßnahmen kontrolliert. Jetzt wird dies jedoch gesetzlich geregelt und festgeschrieben. Dadurch erhält die Regierung die konkrete Befugnis, jemandem die Ausreise zu verwehren. Genau das ist der Punkt, der aus Sicht der Öffentlichkeit besondere Aufmerksamkeit verdient. Professor Wu Shiqi wies zudem darauf hin, dass Artikel 4 der neuen Bestimmungen vermutlich der umstrittenste Teil ist. Der Artikel ermächtigt die zuständigen Behörden, Personen an der Ausreise zu hindern, wenn sie zu der Einschätzung gelangen, dass von ihnen eine Gefährdung der nationalen Sicherheit und der nationalen Interessen ausgehen könnte. Die Dauer eines solchen Ausreiseverbots kann zwischen 6 Monaten und 3 Jahren betragen. Darüber hinaus sind nach den neuen Bestimmungen auch das Handelsministerium und andere zuständige Behörden befugt, Personen die Ausreise zu untersagen, wenn ihnen Verstöße gegen Ausreisebestimmungen vorgeworfen werden oder sie als mögliche Gefahr für die nationale, industrielle oder technologische Sicherheit angesehen werden. Das bedeutet, dass mögliche Begründungen für ein Ausreiseverbot von der nationalen Sicherheit über die industrielle Sicherheit bis hin zur technologischen Sicherheit reichen. All dies kann als Grundlage für entsprechende Beschränkungsmaßnahmen herangezogen werden. Sun Guoxiang, Professor am Institut für Asien-Pazifik-Studien an der Nanhua-Universität, zufolge enthalten die Bestimmungen viele unklare Formulierungen mit Begriffen wie möglicherweise. Dadurch werde den zuständigen Behörden ein äußerst großer Ermessungsspielraum eingeräumt. Sie könnten Bürgern die Ausreise beschränken, ohne eine wirkliche Begründung dafür zu haben. Er denke, dies sei neben Erwägungen der nationalen Sicherheit und der Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Stabilität auch eine Maßnahme der Kommunistischen Partei Chinas im Rahmen ihrer Abkoppelung von westlichen Ländern. Ziel sei es, den Abfluss von Fachkräften zu kontrollieren, zu verhindern, dass westliche Staaten chinesische Talente abwerben und dadurch die umfassende Kontrolle über die Gesellschaft zu verstärken.
似乎他现在正在解决一些就是说人才问题，就是说，因为他offenbar
versucht China derzeit ein Problem mit Fachkräften zu lösen, denn es weiß, dass westliche Gesellschaften chinesische Talente abwerben. Aber die Aus- und Einreise dieser chinesischen Fachkräfte ist nicht mit sogenannten Aufrührern vergleichbar. Bei Personen, die China als Aufrührer bezeichnet, kann der Staat beispielsweise einen Haftbefehl erlassen oder sie zur Fahndung ausschreiben. Der Austausch und die Bewegung solcher Fachkräfte ist jedoch nicht vergleichbar mit solchen sogenannten Aufrührern. Wenn die Behörden also jemanden als eine bestimmte Fachkraft einstufen, aber möglicherweise auch Informationen von ausländischen Unternehmen oder Meldungen ihrer Auslandsvertretungen vorliegen, dann habe ich den Eindruck, dass sie auf diese Weise verhindern können, dass diese Personen das Land verlassen. Tatsächlich hatte die chinesische Regierung bereits im April dieses Jahres Meta, die Muttergesellschaft von Facebook, gezwungen, den geplanten Kauf des KI-Startups Manus aufzugeben. Damals wurden unter anderem zwei hochrangige Führungskräfte des KI-Startups, darunter auch der Gründer des Unternehmens, mit Ausreisebeschränkungen belegt und durften China nicht verlassen. Zudem gab es Berichte, wonach wichtige Mitarbeiter von KI-Startups wie DeepSeek ihre Reisepässe abgeben mussten und weder ausländische Gäste ohne weiteres treffen noch öffentlich ihre Meinung äußern durften. Während solche Kontrollmaßnahmen in der Vergangenheit möglicherweise nur auf administrativen Mitteln beruhten, verfügen sie nun jedoch über eine gesetzliche Grundlage. Welche Auswirkungen können jedoch diese neuen Bestimmungen auf Reisende aus Taiwan nach China haben? Professor Wu Shizhi sagte, dass sich die Bestimmungen zwar dem Namen nach gegen chinesische Staatsbürger richteten, Taiwaner bei Reise nach China jedoch den von China ausgestellten Taiwan-Mitbürgerausweis verwendeten. Da die Volksrepublik China die Existenz der Republik China Taiwan grundsätzlich nicht anerkenne, könnten Taiwaner nach der Rechtslogik der Kommunistischen Partei Chinas also ebenfalls als Personen betrachtet werden, die diesen Bestimmungen unterliegen, sobald sie in deren Zuständigkeitsbereich gelangen. Dadurch steige das Risiko für Taiwanerinnen und Taiwaner bei Reisen nach China erheblich. Die Menschen in Taiwan müssen bei der Betrachtung der Umsetzung eines solchen Gesetzes ein bestimmtes Maß an Aufmerksamkeit und Ernsthaftigkeit an den Tag legen und dürfen es nicht unterschätzen. Der Hauptgrund dafür ist, dass sich viele von uns als gewöhnliche Bürgerinnen und Bürger möglicherweise nicht besonders intensiv politisch engagieren und vielleicht auch kein tiefgehendes Verständnis für die Beziehungen zwischen den beiden Seiten der Taiwanstraße haben. Die Kommunistische Partei Chinas kann jedoch durch das Konstruieren von Vorwürfen innenpolitische Rechtfertigung erzielen. Deshalb könnte möglicherweise jede Person, die nach China reist, von der chinesischen Regierung als eine Art politische Geisel benutzt werden oder als sogenanntes Objekt, um ein Exempel zu statuieren. Und genau darin liegt das Risiko. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, dem 10. August 2026. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann die Sprache Deutsch wählen. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.